Ich habe hier einen Sonntagsschuh mitgebracht. Der Glaube ist nicht wie ein Sonntagsschuh. Er ist nicht dazu gedacht, dass man ihn nur am Sonntag trägt und dann für den Rest der Woche wieder im Regal einsortiert. Nein, der Glaube ist viel mehr wie ein ganzes Schuhregal voller Schuhe. Der Glaube ist viel mehr wie Inlineskates oder Laufschuhe oder Kinderschuhe manchmal, High Heels oder andere Schuhe. Der Glaube möchte in den verschiedensten Lebensbereichen im wörtlichen Sinne eine tragfähige Rolle spielen. Er möchte Spuren hinterlassen. Er möchte einen festen Halt und Trittsicherheit geben. Ja, der Glaube, der soll uns vorwärts bringen. Und so wie es mit Schuhen manchmal ist, wenn sie neu sind, dann kann es da und dort mal Druckstellen geben oder sogar vielleicht die ein oder anderen Blasen. Aber wenn der Schuh dann mal eingelaufen ist, dann macht es richtig Freude, damit unterwegs zu sein. Ja, und wir haben ganz unterschiedliche Schuhe. Und jeder Schuh, der hat ja eine Geschichte. Bei mir zum Beispiel dieser Schuh hier. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, als ich diesen gekauft habe. Es war vor ein paar Jahren, ich war für eine Sitzung in Zürich unterwegs. Es war ein schöner Sommertag, als ich morgens unterwegs war. Und als ich dann auf dem Rückweg war, von der Sitzung zurück nach Hause zum Bahnhof, habe ich mich entschieden, ich gehe zu Fuß, etwa einen Kilometer zu laufen. Und es war trocken, als ich losging. Und unterwegs hat es so richtig zu regnen begonnen. Und ich hatte nur so dünne Schuhe an, die drohten ziemlich schnell nass zu werden. Und da ich gerade an einem Schuhgeschäft vorbeilief, dachte ich, weißt du was, ich gehe jetzt rein und kaufe mir einen Schuh, der einigermaßen wasserdicht ist. Et voilà, dieser Schuh habe ich damals gekauft und habe mich dann auch trockenen Fußes wieder nach Hause gebracht. Und ich habe heute noch Freude an diesem Schuh. So könnte ich verschiedene Geschichten zu einigen meiner Schuhe erzählen. Es sind nicht alle meine Schuhe übrigens, falls ihr das denkt. Bei einigen hätte ich Erklärungsnot. Genau, könnt ihr selber überlegen, welche vielleicht zu mir gehören und welche zu anderen Menschen. Aber bei dieser Schuhgeschichte, von diesem blauen Schuh, da geht es um Entscheidungen. Ich musste eine Entscheidung treffen und zwar ziemlich schnell. Und heute geht es in unserer Predigt eben auch um Entscheidungen, wie Lena bereits gesagt hat. Und zwar aus dem Grund, weil ein alltagstauglicher Glaube eben auch Auswirkungen hat auf unsere Entscheidungen, die wir treffen. Entscheidungen treffen, das gehört ja zu den Dingen, die wir täglich tun. Und zwar nicht zu knapp. Gehirnforscher sprechen davon, dass wir etwa 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Das ist eine ganze Menge. Angefangen vom Zeitpunkt, wenn ich aufstehe, über die Wahl meines Frühstücks bis hin zur Reihenfolge, wie ich meine Arbeit verrichten möchte. Alles Entscheidungen. Gott sei Dank spielen sich nicht all unsere Entscheidungen in unserem Bewusstsein ab. Das wäre eine große Überforderung. Vielmehr haben sie auch mit unseren Erfahrungen zu tun, die wir im Leben bereits gemacht haben und die so in Fleisch und Blut übergegangen sind, bei denen du nicht ständig darüber nachdenken musst, wie entscheide ich jetzt mich, heute Morgen aus dem Bett zu gehen oder welche Frühstücksflocken ich esse und so weiter. Es bleiben allerdings noch genügend Entscheidungen übrig, die wir ganz bewusst fällen müssen. Zum Beispiel, wie ich meine freie Zeit einsetze oder wie ich mein Geld ausgeben möchte oder ob und wie ich die Pandemieverordnungen in meinem persönlichen Leben umsetze. Ja, unser Leben, das besteht aus lauter Entscheidungen. Was du und ich heute sind, das hat unter anderem auch damit zu tun, welche Entscheidungen wir in der Vergangenheit getroffen haben. Welche Gewohnheiten wir uns angeeignet haben, welche Beziehungen wir heute leben, welchen Beruf du ausübst, wie oft du zum Zahnarzt musst, welches Fortbewegungsmittel du benutzt, wie deine Essgewohnheiten sind und so weiter und so fort. Es ist also nicht egal, was für Entscheidungen du und ich in unserem Leben treffen. Denn jede Entscheidung, die etwas größer ist als die Auswahl des heutigen Schuhs, den ich tragen möchte, die baut ein Stück weit auch an unserem Leben. Sie verändern uns. Und so haben Entscheidungen auch ein Gewicht in unserem Leben. Eines, das manchmal ziemlich schwer wiegen kann. Und als Christen kommt da noch eine Portion obendrauf. Wir beten im Vater unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, und jetzt kommt's, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das tönt gar nicht so einfach. Wie soll ich in all diesen Hunderten oder Tausenden von Entscheidungen, die ich zuerst selber mal mir überlegen muss, wie ich dann entscheiden will, auch noch Gottes Willen berücksichtigen? Und überhaupt, wie lautet überhaupt sein Wille in diesen vielen Entscheidungen meines Lebens, die ich treffen muss oder darf? Bevor ich einige Gedanken dazu entfalte, möchte ich auf ein paar Gefahren hinweisen, die uns bei unserer Entscheidungsfindung auflauern können. Jetzt funktioniert mein Klicker nicht. Kannst du mir da helfen? Ja, genau, vielen Dank. Es gibt Menschen, die treffen Entscheidungen aufgrund ihres Verstandes. Da kann man eine Liste machen, was die Fakten sind, und dann abwägen, Pro und Contra. Und aufgrund dieser Abwägung entscheidet man eine ganz logische Entscheidung. Und dann gibt es Menschen, die treffen Entscheidungen aufgrund ihres Gefühls, aufgrund ihres Herzens. Und unsere Gefühle, die können tatsächlich eine Dimension erfassen, die unserem Verstand oftmals verschlossen bleibt. Und diese Gefühle, die können sich dann auch durch körperliche Symptome oder körperliche Anzeichen bemerkbar machen. Wir sagen zum Beispiel, ich habe ein Kloß im Hals oder ich habe Schmetterlinge im Bauch, was eher ein freudiges Gefühl ist. Oder es sitzt mir etwas auf der Leber. Ganz viele solche Äußerungen der Gefühle, die wir mit dem Körper wahrnehmen können. Und Menschen, die aufgrund dieser Gefühle Entscheidungen treffen. Wir Christen sind manchmal dafür bekannt, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht immer logisch sind. Und tatsächlich spielt bei Entscheidungen von Christen die geistliche Dimension eine entscheidende Rolle. Man darf, oder und diese Entscheidung, die ist nicht immer logisch. Man darf allerdings daraus nicht den falschen Umkehrschluss ziehen, dass wir als Christen den Verstand ausschalten sollen. Ein weiterer Trugschluss, dem man heute leider auch immer noch begegnet, ist, dass Glaube und Verstand Gegensätze sind. Ja, weißt du, ich muss das nicht verstehen. Ich glaube halt einfach. Auch wenn man tatsächlich nicht immer alles erklären kann, so verbirgt sich hinter dieser Aussage vielmehr einfach Denkfaulheit. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Glaubensskeptiker hört man hingegen Aussagen wie, ich kann nur glauben, was ich sehe und was sich beweisen lässt. Was genauso eine nicht zu Ende gedachte Ausrede ist. Schauen wir in der Bibel. So wird klar, dass Verstand und der Glaube keine Gegensätze sind, sondern dass sich das zwei sich ergänzende Größen sind. Dazu möchte ich einen kurzen Ausschnitt aus der Bibel vorlesen, der mit König Salomo zu tun hat, dem König, der vor gut 3000 Jahren über das Volk Israel regiert hat. Wir lesen aus den ersten Königen 3, 5 bis 12. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Wer hätte sich da nicht schon mal gewünscht, wenn Gott käme und sagt, hey Micha, was wünschst du dir? Also solche Situation hat Salomo erlebt. Und Salomo sprach, nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und was böse ist. Denn wer vermag, dies sein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Wären also Glaube und Verstand wirklich Gegensätze, dann wäre diese Reaktion Gottes auf Salomos Wunsch doch sehr fragwürdig. Vielmehr bestätigt es das ganzheitliche Menschenbild, das wir in der Bibel erkennen können. Das Zusammenspiel von Vertrauen auf Gott, was man eben als Glaube bezeichnen könnte, als auch das Gebrauchen des Verstandes und der Gefühle, was man im hebräischen Denken mit dem Herz in Verbindung brachte. Verstand allein, Gefühle allein und Glaube allein, die greifen zu kurz, aber im Zusammenspiel entstehen gute Entscheidungen. Eine zweite Gefahr, die uns bei der Entscheidungsfindung begegnen kann, ist, dass wir nur beten und warten. Wir sagen, beten ist nie falsch. Und das stimmt insofern, dass wir es in der Regel oft zu sehr selber bewirken möchten, anstatt dass wir Gott von Anfang an oder häufiger in unsere Sache mit einbeziehen und mit seinen Möglichkeiten rechnen. In gewissen Situationen ist Beten aber nicht angebracht. Ja, es kann sogar schlichtweg falsch sein. Stell dir dazu folgende Situation vor. Du stehst auf einem gefrorenen Weiher, wie es letzte Woche der Fall gewesen sein könnte, und du stehst da und du brichst plötzlich durchs Eis. Jetzt geht es nicht darum zu beten, sondern jetzt geht es darum zu handeln. Und wenn du vielleicht da draußen Stehende bist, dann bist du gefordert, jetzt dieser Person zur Hilfe zu eilen. Wir können die Verantwortung in unseren Entscheidungen nicht einfach auf Gott abschieben, ihm delegieren. Eine weitere Gefahr ist, dass wir schlussendlich gar keine Entscheidung treffen. Und das kann mindestens aus zwei Gründen geschehen. Einerseits, weil wir Angst haben und andererseits, weil wir denken, dass da vielleicht noch eine bessere Gelegenheit und eine bessere Möglichkeit kommen wird. Und ich habe in diesem Zusammenhang von einem verliebten Paar gelesen, dass es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Und zwar hatten sich diese beiden im Jahr 1902 mit 15 Jahren verlobt. Aber dann schien ihnen diese Entscheidung zu heiraten doch irgendwie zu schwer. Sie hatten Angst oder Bedenken und sie hatten ihre Hochzeit immer und immer wieder hinausgeschoben. Bis ins Jahr 1969, als sie dann mit 82 Jahren endlich vorm Traualtar standen. Eine wahre Geschichte. Was heute aber vermutlich noch die größere Gefahr ist, ist, dass wir keine Entscheidung treffen, weil es eben noch etwas Besseres geben könnte. Noch ein besseres Angebot, noch eine günstigere Gelegenheit, noch den besseren Partner oder einen besseren Job. Wer keine Entscheidungen trifft, der trägt diese ständig mit sich. Und das ist auf die Dauer nicht nur für den Entscheidungsträger zunehmend eine untragbare Last, weil immer mehr Entscheidungen hinzukommen, sondern auch für dessen Umfeld. Und eine letzte Gefahr, auf die ich heute hinweisen möchte, ist, dass wir aus Prinzip an einer Entscheidung festhalten. Es gibt Menschen, die halten bis zum bitteren Ende an einer Entscheidung fest. Und das kann eine Stärke sein. Das kann manchmal aber auch sehr hinderlich sein. Und es geht nicht darum, dass das grundsätzlich falsch wäre. Und es geht hier auch nicht darum, dass wenn Eltern ihren Kindern beibringen möchten, dass sie zu einer Entscheidung, die sie getroffen haben, auch mal stehen und nicht zu schnell aufgeben. Um das geht es nicht. Aber es geht darum, dass es um Entscheidungen oder vielmehr auch um Entscheidungsmuster geht, die wir uns eines Tages zugelegt haben und die jetzt als hinderlich sind. Ein Beispiel von mir. Die Aussage, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, das war für mich etwas, das mir geholfen hat, nämlich bereits in jungen Jahren etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anzufangen. Und in meiner jetzigen Lebenssituation mit einem Kleinkind zu Hause und mit einem Beruf, der viele Abendtermine mit sich bringt, lässt sich das nicht immer so leben. Und ich musste und ich muss immer noch lernen, nicht nur abends meine Ruhe zu finden oder die Zeit, wo ich dann etwas für mich tun kann, sondern dass ich das anders jetzt gestalten muss, auch dann, wenn die Arbeit noch nicht fertig ist. Es ist also nicht immer falsch, mit gewissen Entscheidungen zu brechen, die ich eines Tages getroffen habe. Doch wie finde ich nun den Willen Gottes für mein Leben? In all diesen kleinen und größeren Entscheidungen und im Bewusstsein, dass da eben auch Gefahren lauern, die meine Entscheidungsfindung beeinträchtigen. Und vielleicht hast du selber auch schon ernsthaft um Gottes Willen gebeten in einer ganz bestimmten Sache. Und du hast trotz allem nichts gehört. Keine Antwort, kein Signal, keine eindrückliche Erfahrung. Woran liegt das? Da kann die Frage aufkommen, dass da vielleicht die Kommunikation mit Gott nicht mehr stimmt oder dass wir etwas falsch gemacht haben. Ich glaube, dass aber hinter solch einer Frage vielmehr die stille Annahme steckt, dass Gott einen ganz konkreten Plan für mein Leben hat, der vorsieht, welche Entscheidungen ich in der entsprechenden Lebenssituation zu fällen habe und dass ich bei Gott einfach die Antworten dazu abholen kann. Und in der Tat glaube ich auch, dass Gott ganz bestimmte Vorstellungen hat mit unserem Leben. Allerdings bin ich auch davon überzeugt, dass er uns vermutlich viel mehr Freiraum darin lässt, als wir manchmal meinen. Und das Entscheidende, und jetzt sieht man es schon, das Entscheidende bei unseren Entscheidungen ist nicht, dass wir möglichst keine Fehler machen oder immer die richtige Entscheidung treffen. Ob es diese richtige und falsche Entscheidung überhaupt immer gibt, wäre eine andere Frage. Viel entscheidender, oder anders gesagt, das Hauptinteresse von Jesus darin ist vielmehr, zu welchen Menschen wir durch diese Entscheidungen werden. Denn sind es nicht gerade die Situationen, in welchen sich unser Charakter äußert, in denen wir richtig gehen, herausgefordert sind? Situationen, in denen wir ins kalte Wasser geworfen werden? Oder um bei unserer Dekoration zu bleiben, Situationen, in denen wir Schuhe bekommen, die uns viel zu groß sind? Sind es nicht gerade diese Situationen, in denen unser Verstand hochfährt und so richtig zu durchdenken beginnt, welche Optionen es gibt? In denen wir unsere Freunde um Rat fragen, uns bewusst Zeit zum Nachdenken und Hören nehmen? In denen wir womöglich auch unser Gebetsleben hochfahren? Es sind in der Tat diese Situationen, die uns herausfordern und im Gegenzug aber unseren Charakter schleifen, das Vertrauen in Gott festigen können und wir mehr und mehr zu dem werden, was Gott für uns vorgesehen hat, nämlich zu mündigen und lebendigen Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Manchmal, und vielleicht ist das öfter, als wir meinen, geht Jesus nicht um die konkrete Entscheidung, als vielmehr darum, an uns zu arbeiten. An meinem Herz, an meinen Einstellungen, an meiner Bereitschaft zu dienen, zu vergeben und für meine Fehler Verantwortung zu übernehmen. Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt ein persönliches Beispiel erleben, wie meine Frau und ich das in einer für uns sehr wichtigen Entscheidung erlebt haben. Die meisten von euch wissen, dass wir im Sommer, im Juli, diese Gemeinde verlassen und in den Kanton Aargau ziehen werden, weil ich dort in einer anderen Krishona-Gemeinde Pastor sein werde. Und für uns ist das eine große Veränderung. Wir verlassen ein uns lieb und vertraut gewordenes Umfeld. Ja, es ist unsere Heimat, die wir verlassen, mit ganz vielen schönen Dingen, mit wertvollen Beziehungen, hier in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Eine Region, die uns sehr gefällt. Wir hatten erst vor 4 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft und wir verlassen auch den schönen Bodensee. Alles viele schöne und wertvolle Dinge. Wer will sowas aufgeben? Man könnte denken, wer eine Entscheidung mit solch großer Tragweite trifft, der muss sich schon sehr sicher sein, dass es Gottes Wille ist. Als wir diese Anfrage Ende 2019 bekamen, war alles andere als klar, dass das Gottes Wille ist. Aber es gibt etwas, das man die Entscheidung vor all unseren Entscheidungen nennen könnte. Anita und ich hatten uns gemäß Matthäus 6,33 bei unserer Hochzeit dazu entschieden, dass wir zuerst Gottes Willen vor unseren Willen stellen möchten. Und als diese Frage an uns herangetragen wurde, wussten wir können diese Frage nicht einfach ignorieren, weil es uns hier gefällt. Wir hatten damals keinen Grund, sofern es das gibt, um von hier wegzugehen. Aber wir mussten uns auf diese Frage einlassen. Auch wenn die Chancen damals eigentlich nicht sehr hoch waren. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ja, wir haben viel gebetet. Wir haben uns die Bedürfnisse der Gemeinde und unsere eigenen angeschaut. Wir haben uns beworben. Und es kam kein Brief vom Himmel. Und es kam auch kein Engel, wie bei Josef und Maria, der damals für Klarheit sorgte. Es war aber trotzdem irgendwie zu einem Ja herangereift. Und wir hatten Frieden über diese Entscheidung. Und in der Zwischenzeit hatten wir einzelne bestätigende Erlebnisse, wie zum Beispiel die Jahreslose, die für uns ein kräftiger Händedruck Gottes waren. Aber letzte Gewissheit, dass das die richtige Entscheidung war und dass alles gut kommen wird, das haben wir letztlich nicht. Aber wir haben Vertrauen in Gott und wir staunen bereits jetzt, was diese Entscheidung schon jetzt mit uns ganz persönlich gemacht hat, was diese Entscheidung mit uns als Ehepaar bewirkt hat und auch mit uns, unserem persönlichen Glauben. Etwas, das wir nicht missen möchten. Und darüber freuen wir uns und wir hoffen, dass dies auch für dich eine Motivation sein kann in diesen Entscheidungen, die bei dir aktuell gerade anstehen. Ich bete mit uns. Ja, du dreieiniger Gott, du bist ein Gott, der uns mit hineinnimmt in viele Entscheidungen. Du bist ein Gott, der nicht wie ein Diktator über unser Leben herrscht und sagt, das musst du tun und das und dieses und jenes und das sollst du lassen, sondern du gibst uns einen großen Spielraum, in dem wir selber entscheiden können. Du bist der, der uns einen Verstand geschenkt hat. Du bist der, der uns mit Gefühlen, mit deinem Herz, mit deinem Glauben ausgestattet hat. Und da möchte ich, dass wir das gebrauchen. Und dass wir immer wieder nach deinem Willen fragen und den da und dort auch wieder erkennen können. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir dort, wo wir deinen Willen nicht sofort erkennen können, du uns den Mut gibst, weise Entscheidungen zu treffen. Dass wir die Entscheidung nicht aufs Endlose herauszögern, sondern uns entscheiden und den Weg treu gehen dürfen. im Wissen, dass du Türen wirst, zumachen wirst, wenn wir auf dem falschen Weg sind, und dass du Türen wieder öffnen wirst, dort, wo du möchtest. Danke, dass wir mit dir, mit dem Blick auf dich durch unser Leben gehen können, mit Hoffnung in all unseren Entscheidungen. Ich danke dir dafür, du guter Gott, dass du gute Gedanken hast, dass du es gut meinst mit uns, du uns gut möchtest ans Ziel bringen. Amen.